Ein kleines Kind braucht ab Geburt Wurzeln und es braucht Flügel. Und das sind eigentlich die beiden Pole der Bindungsforschung. Die Wurzeln, das ist die Fürsorge, aber es gibt eben auch den anderen Pol.
Education to go, der Podcast von Margret Stamm
mit Jennifer Bossartz
und Michelle Biri.
Der Podcast für alle, die Bildung und Erziehung besser verstehen wollen.
Liebe Zuhörende, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Education to Go. Zum ersten Mal moderiert von mir, Jennifer Bossart, und unterstützt durch Swisslos. Und mir gegenüber sitzt die bekannteste Erziehungswissenschaftlerin der Schweiz und die Initiantin dieses Podcasts. Herzlichen Dank für die Einladung und hallo, liebe Margret Stamm.
Hallo, liebe Jenny. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, dass du und Michelle die Moderation übernommen habt, und ich freue mich sehr auf diesen heutigen Tag und auf die nächsten Sendungen auch.
Ja, und ich freue mich ganz besonders auf unser heutiges Gespräch, auch weil der Zeitpunkt ehrlich gesagt ja nicht besser passen könnte. Ich bin jetzt vor mittlerweile 8 Monaten das allererste Mal Mutter geworden, Mutter einer Tochter, und ich habe sehr schnell gemerkt, wie stark und wie schnell dieses Bedürfnis und dieser Wunsch in mir wächst, mein Kind vor allem zu beschützen. Also vor dem Hinfallen, vor Frust, vor Kälte, vor Enttäuschungen, eigentlich vor der ganzen Welt. Und ich wollte dich fragen, Margret, ist das eigentlich etwas Urmenschliches oder sind Eltern heute ängstlicher geworden?
Also ich würde die zweite Frage mit Ja beantworten. Mhm. Es hat sicher eine gesellschaftliche Entwicklung stattgefunden in Richtung Sicherheitsangst oder Risikoängstlichkeit. Früher war das sicher nicht so ausgeprägt. Und das Zweite betrifft ja die Grundfrage, ob Mütter beispielsweise, ob sie einfach dieses Urbedürfnis, dieses Schutzbedürfnis haben. Und die Forschung ist sich da uneins. Mhm. Es wird vor allem betont, dass es eben große kulturelle Unterschiede gibt. Und das sieht man auch bereits hier in der Schweiz. Wenn du eine Bauernfamilie anschaust, die 4 oder 5 Kinder hat, dann haben die dieses Gefühl des immer beschützen müssens wahrscheinlich weniger als eben eine gebildete Frau, wie du jetzt eine bist. Und du hast dich wahrscheinlich auch vorher sehr belesen. Man sagt ja auch, gebildete Mütter seien so vorbereitet, wie wenn sie eine Doktorarbeit schreiben würden.
Ja, das stimmt. Da herrscht auch ein gewisser gesellschaftlicher Druck. Da gehen wir dann später noch intensiver darauf ein. Aber damit sind wir eigentlich direkt im Thema. Denn du sagst gerade, dieses ständige in Watte packen der eigenen Kinder, das kann langfristig schädlich sein. Deine These, die lautet nämlich, wer Kinder vor jedem Risiko schützt, nimmt ihnen die Erfahrungen, die sie stark machen. Und bevor wir das gleich vertiefen, Margret, du hast selbst 2 Kinder, die mittlerweile erwachsen sind. Aber wie war das eigentlich bei dir als Mutter? Warst du eine überbehütende Mutter?
Ich denke, ich war keine überbehütende Mutter. Ich war eher eine Mutter, die zusammen mit meinem Partner beseelt war, dass wir es ganz anders organisieren, die Erziehung unserer Kinder, als wir selbst erzogen worden sind. Und wir haben von Anfang her die Kinder relativ frei aufwachsen lassen, mit unterschiedlichem Erfolg, muss ich sagen. Die Tochter hat sehr gut darauf angesprochen, die ist aus sich heraus selbst stark geworden. Und den Sohn, der Jüngere, den Sohn haben wir eigentlich teilweise eher mit dieser Selbstständigkeitserziehung vielleicht etwas überfordert.
Und du sagst, dieser Erziehungsstil, den ihr für euch gewählt habt, der ist eigentlich in Ablehnung oder in Abgrenzung zu den eigenen Eltern passiert.
Ja, genau. Ich bin ein Kind, das autoritär erzogen worden ist, wie man damals erzogen wurde, das mit Strenge, mit Kontrolle aufgewachsen ist, mit mit Strafe aufgewachsen ist, auch mit Körperstrafe. Und mein Mann ist anders aufgewachsen, viel lockerer, aber auch mit diesen klaren Kriterien der Rechtschaffenheit und der Ordentlichkeit und des Fleißes und so weiter. Und das wollten wir nicht. Und ich habe immer noch ein Tagebuch, das ich geschrieben habe, als ich schwanger war. Und da habe ich Bildchen eingeklebt von einem Modellkind, wie ich mir das vorgestellt habe, wie es dann aussehen würde. Und diese Erziehung zur Freiheit, das war in uns beiden war das ein Anliegen, dass wir die Kinder eben nicht unter diesem Druck erziehen, dass Disziplin vorherrschen muss und eben Rechtschaffenheit und so weiter. Und ich würde es heute nicht mehr unbedingt ganz so machen.
Ach, wirklich?
Ja, ich würde ein besseres Fundament oder ein Fundament setzen, dass Kinder wissen, was sie sollen, ein paar Regeln aufstellen, sie auch in eine Struktur einbetten, dass sie nicht zu schnell zu selbstständig oder zu selbstverantwortlich werden müssen. Mhm. Aber grundsätzlich, glaube ich, war es für die Kinder gut, wie sie erzogen wurden. Sie sagen auf jeden Fall, sie seien mehr oder weniger zufrieden. Aber ich würde schon meinen, man kann den Kindern auch zu viel zumuten.
Ja. Der Zeitgeist momentan, der geht eher in eine andere Richtung, genau. Nämlich dahingehend, dass man den Kindern immer weniger zumutet oder zutraut. Das ist unser Thema heute und ich würde sagen, lass uns doch gleich einsteigen oder eintauchen. Du hast uns deine Gedanken zusammengefasst, genau. Und gebündelt und liest uns jetzt einen Mini-Deep-Dive
vor. Dieser Mini-Deep-Dive, den ich jetzt geschrieben habe für die heutige Episode und die möchte ich gern vorlesen. Kindheit ist heute oft maximal geschützt. Spielplätze, begleitete Wege, Erwachsene, die sofort eingreifen. Die Absicht ist gut, aber genau hier beginnt das Problem. Denn Kinder lernen nicht in erster Linie durch Anleitung und Kontrolle, sondern durch Erfahrung, durch Ausprobieren, durch Fehler, durch kleine Risiken. Wer nie auf einen Baum klettern darf, lernt auch nicht, seine eigenen Grenzen einzuschätzen und Selbstvertrauen zu entwickeln. Und wenn jeder Moment durchorganisiert ist, fehlt Raum für Kreativität, Selbstständigkeit und Freiheit. Wichtig ist, und das möchte ich doppelt unterstreichen, das ist kein reines Elternproblem. Es ist ein gesellschaftliches Muster. Medien, Leistungsdruck, Sicherheitsvorschriften, all das verstärkt die Tendenz zur Übervorsicht. Auch Kitas, Kindergärten und Schulen stehen in diesem Spannungsfeld. Oft entwickeln sie aus diesem Grund eine Kultur, die Risiken eher vermeidet als begleitet. Dabei liegt genau hier die Chance. Kinder brauchen keine risikofreie Umgebung. Sie brauchen eine, in der sie mit Risiken umgehen lernen. Die entscheidende Frage ist also nicht, wie schützen wir Kinder vor allem, sondern wie viel Unsicherheit braucht Entwicklung. Denn echte Stärke entsteht nicht durch Vermeidung von Risiko, sondern durch den sorgsamen Umgang mit ihm und durch Erfahrung.
Ich glaube, viele Eltern oder kennen dieses Gefühl, man möchte alles richtig machen. Und gleichzeitig gibt es heute unglaublich viele Ratgeber, Meinungen, Warnungen und natürlich soziale Medien, wo man ständig sieht, wie man das perfekte Elternteil sein oder werden kann. Warum fällt denn Vertrauen heute vielen Eltern so viel schwerer?
Weil wir eine Gesellschaft geworden sind, in der die Sicherheit sehr stark betont wird, auch wenn du die Bundesämter konsumierst oder konsultierst, was da an Warnungen formuliert wird, ist das eine. Und das andere ist, dass Eltern heute für alles verantwortlich gemacht werden. Früher hat man das Kind, also unsere Kinder, galten als widerstandsfähig, prinzipiell als widerstandsfähig. Heute findet man die Kinder als vulnerabel, als verletzlich. Und Eltern sind verantwortlich, dass dem Kind nichts passiert. Und wenn dem Kind etwas passiert, dann ist es nicht der Zufall oder es ist eine unglückliche Situation, sondern die Eltern haben eben ihre Pflicht nicht erfüllt. Und das wird heute so überall wiederholt. Auch bereits in den Schwangerschaftsvorbereitungskursen wird einem eingetrichtert, was man genau wie machen soll, damit das Kind möglichst sicher aufwächst. Und das ist ein Ausdruck, dass Eltern heute ängstlicher sind als früher, hat eben auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Und deshalb, ich betone das deshalb, weil Eltern sehr schnell heute auch ein schlechtes Gewissen kriegen, dass sie empfinden, sie würden vieles falsch machen und sie seien keine perfekten Eltern. Und ich muss dann immer auf der Basis der Forschung sagen, kommt weg davon, perfekte Eltern zu sein. Das ist für ein Kind nicht gut, wenn es perfekte Eltern hat. Hinreichend gut, das ist das Ziel, das Eltern verfolgen sollten. Und das Ziel wäre auch, ich plädiere nicht dafür, wenn der Titel unserer Episode heute heißt, in Watte gepackt, dass man Kinder vollkommen entwatten sollte, also aus der Watte entwattieren sollte, sondern dass man sich dieser Überfürsorglichkeit bewusst wird und dass man Schritt für Schritt versucht, etwas sich zurückzunehmen und dem Kind auch etwas zuzumuten. Ja. Das ist, dieser Schritt ist der entscheidende Schritt eigentlich.
Du hast dieses schlechte Gewissen angesprochen und ich kann das nachvollziehen. Ich fühle das auch oft und ich frage mich dann immer, woher kommt das? Wer macht mir eigentlich dieses schlechte Gewissen? Ich habe mich gefragt, ist das vielleicht auch ein Stück weit deshalb, weil gerade Menschen wie ich, also ich bin ein Millennial, oder? Ich verbringe sehr viel Zeit auf den sozialen Medien und ich bin überexponiert gegenüber ganz vielen Meinungen und Wertungen von verschiedenen Menschen, die mir sagen, was denn das Beste für mein Kind wäre. Und da gibt es diametral unterschiedliche Meinungen, was das denn wäre, sodass ich mich dann immer so fühle, als müsste ich den sichersten und den umständlichsten Weg wählen, um mein Kind eben zu schützen. Kannst du das nachvollziehen?
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir haben auch eine Studie durchgeführt, in der wir Mütter und Väter befragt haben. Und 60% der Mütter haben gesagt, dass sie relativ oft ein schlechtes Gewissen haben. Oder das Gefühl haben, sie genügen nicht oder sie würden viel falsch machen. Männer sind da in unserer Studie, und die war im Jahr 2000, waren da viel unbefangener im Durchschnitt, muss man sagen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, und ich denke, ich würde das auch unterstreichen, dass die sozialen Medien eine große Rolle spielen. Zum Beispiel ist in unserer Studie immer wieder berichtet worden von den WhatsApp-Nachrichten, die man einander schickt in den WhatsApp-Gruppen. Und wenn du hast jetzt eine Tochter, du bist das erste Mal Mama geworden. Und wenn du ein Bild bekommst von einem Kind, das vielleicht 2 Monate weiter ist in der Entwicklung als deine Tochter, und die WhatsApp-Nachrichten sind ja häufig sehr positiv formuliert, dass man selber in einem weißen Kleid ohne Flecken da sitzt und das Töchterchen oder der Sohnemann ist auch sehr schön gekleidet. Und dann denkt man, wieso ist das Kind weiter als meines? Und wieso gelingt denen alles? Und ich bemühe mich so darum, also ich denke, dieses Vergleichen wird angeheizt durch Social Media und man ist dann auch, ich würde jetzt behaupten, beim ersten Kind ist das alles neu.
Ist man noch etwas übervorsichtiger.
Man ist übervorsichtig und man kann nicht vergleichen und man nimmt das dann sehr schnell auf. Mhm. Also das ist auch wichtig, dass man sich das bewusst macht selber.
Diese Fürsorge, die könnte man ja auch auslegen als ein Zeichen der Liebe, oder? Ich möchte das Beste für mein Kind, also gebe ich das Beste. Wo wird diese Fürsorge, wo wird diese konkret schädlich?
Wenn es kein Gleichgewicht gibt, und ich nehme jetzt eine Metapher, und diese Metapher stammt von einem bekannten Kinderarzt aus Deutschland, von Herbert Renz-Polster. Er hat die Metapher formuliert, die mir sehr gut gefällt. Ein kleines Kind braucht ab Geburt Wurzeln und es braucht Flügel. Und das sind eigentlich die beiden Pole der Bindungsforschung. Die Wurzeln, das ist die Fürsorge, die du eurer Tochter gibst. und sie spürt diese Fürsorge und du bist oder dein Partner, ihr seid der sichere Hafen. Sie kann diese Fürsorglichkeit empfangen, sie beruhigt sich, wenn sie weint, sie fühlt sich wohl bei euch. Aber es gibt eben auch den anderen Pol. Und der wird bei euch jetzt dann irgendeinmal virulenter oder bedeutungsvoller, die Flügel. Das ist der andere Pol der Bindung. Du musst das Kind auch loslassen lernen. Und du siehst, sobald es kriechen kann und es sich entfernen kann, schaut es vielleicht manchmal zurück. Wo ist Mama, wo ist Papa? Und kommt wieder in den sicheren Hafen zurück. Aber eigentlich sind eben die Flügel, das Kind auch sich entfernen lassen, das Kind oder zum Beispiel auch in die Obhut des Partners geben und selber arbeitet man oder umgekehrt eben auch, dass der Partner, der sich vielleicht sehr engagiert, dass er seiner Partnerin auch zutreibt, das Kind zu betreuen zu können oder mit Fürsorge ihm gegenüber umzugehen und dem anderen Flügel geben, dass er oder sie das Kind vielleicht anders behandelt, als man es selbst tun würde, ist das Wichtige. Aber aufs Kind bezogen ist es so, dass diese beiden Pole stimmen müssen. Und in der heutigen Zeit ist es eigentlich so, das ist meine Zeitdiagnose, dass Kinder zu viel Wurzeln haben oder die Tendenz ist eher da, zu viel Wurzeln und zu wenig Flügel. Ich bin noch so erzogen, dass ich sehr viele Flügel hatte. Wir hatten schon Kontrolle, aber in Form von Strafe. Aber wir konnten einen Nachmittag lang nach draußen gehen,
tun und lassen.
Ja. Und wir wurden nicht kontrolliert. Aber wir hatten ein wenig, ich würde sagen, ich hatte ungenügende oder nicht genug Wurzeln. Und das Ziel wäre, dass eben das Kind auch seine Flügel entwickeln kann.
Und diese Flügel, um diese Flügel zu entwickeln, plädierst du ja dafür, dass man Kindern mehr Vertrauen schenkt und sie Risiken eingehen lässt, oder?
Ja.
Was lernt denn ein Kind konkret, wenn es Risiken eingeht?
Also Risiken eingehen heißt beispielsweise, dass es wird sozialisiert und es muss lernen, was ist eine Gefahr? Eine Gefahr ist beispielsweise, wenn deine Tochter jetzt mit 8 Monaten giftige Beeren isst.
Ja.
Das ist eine Gefahr, weil, und da musst du ihr nach und nach zeigen, dass das nicht geht. Beispielsweise eine Gefahr ist auch, wenn sie dann in den Kindergarten gehen wird, wenn es darum geht, ob sie mit anderen oder alleine einen Fußgängerstreifen überquert. Das ist eine Gefahr. Und eine Gefahr ist auch, und das ist für mich sehr interessant zu beobachten, dass man das in unserer Gesellschaft heute nicht als Gefahr sieht, das sind diese holzigen Lauflernen, oder wie heißen die, diese Räder, diese Velos, diese Holzvelos.
Ja, genau.
Und da sind viele Eltern, die das Kind einfach einmal auf dieses Holzrad setzen und es dann einfach losfahren lassen. Und ich bin relativ viel in Bern und ich sehe dann, was da alles passieren kann, wenn diese Kinder sich durch den Verkehr manövrieren und sie gar nie gelernt haben, wie man sich auf einem solchen Rad eigentlich bewegen müsste. Das ist etwas, das häufig unterlassen wird, aber eigentlich eine Gefahr ist. Und ein Risiko ist eben nicht eine Gefahr. Ein Risiko ist beispielsweise, wenn deine Tochter in 2 Jahren oder in 2,5 Jahren eine sportliche Begabungen zeigt und du oder ihr lässt sie dann auf einem Mäuerchen balancieren beispielsweise. Und das ist ein Risiko. Sie könnte ja herunterfallen.
Ja.
Aber vielleicht, wenn ihr es aus meiner Sicht geschickt macht, dann sagt ihr, versuch es, ich stehe dabei, im Notfall strecke ich dir die Hand hin, aber ungünstig wäre, wenn du jetzt sagen würdest, komm sofort herunter, das ist viel zu gefährlich für dich.
Ja.
Dann erstarrt die Tochter und getraut sich nicht mehr.
Also man muss es eigentlich auch vorleben. Eigentlich sollten wir Erwachsenen ja als Vorbild vorausgehen. Viele von uns haben aber selbst ja große Mühe mit Fehlern, oder? Wir wollen funktionieren, leisten, mithalten. Wie können wir denn unsere Kinder überhaupt oder wie können wir ihnen vermitteln, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen, wenn wir sie ja oft selbst gar nicht mehr zulassen?
Also eigentlich lernt man ja auch am Modell des Kindes. Und indem du merkst, dass du etwas nicht vorlebst und dass du eben selber Fehler machen darfst und auch dazu stehst und vielleicht auch deiner Tochter oder wenn sie einmal älter ist, auch sagst, ich habe da einen Fehler gemacht und ich stehe jetzt dazu. Das ist absolut wichtig. Und das Zweite ist, dass man eben Risiko begleitet. Du kannst nicht ein Kind überfordern und sagen, ja, ich setze es jetzt diesem Risiko aus, sondern was ich meine, ist Risikokompetenz lernen. Noch einmal zu diesem Mäuerchen-Beispiel. Ein Kind kann in der Regel nicht sofort über ein Mäuerchen balancieren und kann das ohne Probleme. Und da muss man versuchen, es zu begleiten und ihm auch aufzuzeigen, was es da braucht. Und das ist ein Lernprozess. Und die Kinder lernen das in der Regel relativ schnell. Aber man muss sie auch spüren lassen, ich traue dir das zu. Aber ich bin dein Schutzschild. Ich stehe dahinter. Und das ist ein Weg, eben ein Weg von den Wurzeln zu etwas mehr Flügeln. Und das ist ein Prozess.
Wie wichtig ist denn diese eine Person, die einem sagt, ich traue dir etwas zu?
Enorm wichtig. Im letzten Podcast mit Michelle Biri habe ich das erwähnt, dass Kinder in der Schule auch Vertrauen brauchen, gerade Kinder aus einfachen Verhältnissen, dass sie spüren, dass eine Bezugsperson, eine Lehrerin, ein Lehrer ihnen etwas zutraut. Und wenn man sagt, du kannst das, ich stärke dich, ist das enorm wichtig. Man darf aber das nicht verwechseln mit dem zu viel loben. Das ist ja auch ein Trend heute.
Das könnte dann wieder kontraproduktiv
genau,
werden.
Genau, dass gerade deine Generation ist eine Generation, die die eigenen Kinder häufig sehr lobt. Also es fällt mir im Schwimmbad immer auf. Oder wenn die Kinder das Nichtschwimmerbecken entdeckt haben und sie springen ins Wasser und Mama und Papa loben die ganze Zeit und sagen
Begeisterung.
Wunderbar und machen noch ein Foto und schicken das der ganzen Verwandtschaft und allen Freunden.
Könnte mir auch passieren.
Könnte dir auch passieren, aber das Wichtigste ist ja nicht, dass einem das nicht passiert, sondern dass man sich einmal überlegt, was Lob eben bedeutet. Und Lob sollte nicht einfach so eine normale Reaktion sein, wie wenn du guten Tag sagst, sondern Lob sollte spärlich eingesetzt werden und man sollte das Kind für etwas loben, wenn es etwas gut gemacht hat und nicht nur weil es niedlich ins Wasser planscht. Das ist etwas Wichtiges, dass das Lob heute eigentlich übertrieben angewendet wird, häufig.
Und es sollte doch etwas zielführend sein.
Genau.
Ja. In deiner Forschung sprichst du auch von einer sinkenden Frustrationstoleranz bei Kindern und Jugendlichen. Wie oder wo zeigt sich das?
Also wenn du Studien anschaust oder auch in den Medien das verfolgst, sagen viele Kindergartenlehrpersonen, dass Kinder heute weniger robust seien und ein Nein sei für viele Kinder schon eine Beleidigung. Also, dass sie, wenn man Regeln hat im Kindergarten und dass Kinder das und das nicht dürfen oder sie warten müssen, bis es Znüni gibt oder so, dass das Kinder nicht ertragen würden. Und ich denke, diese Frustrationstoleranz, das ist ein Thema nicht nur im Kleinkindalter, das ist auch ein Thema in der Berufsbildung, wenn es um die Suche nach einer Lehrstelle, einem Ausbildungsplatz geht, dass Jugendliche heute schneller aufgeben, dass sie weniger robust sind, dass sie sich auch weniger zutrauen. Und ich denke, das hängt zum Teil mit dem Temperament zusammen. Das vergisst man immer wieder. Es gibt sehr ruhige Kinder, sehr überlegene Kinder. Es gibt aber auch Kinder, die sehr, ja, man sagt heute sehr schnell, die haben ADHS. Also die sind einfach sehr wiff und lebendig. Und ich denke, dass es auch einen erzieherischen Effekt hat, dass Kinder heute teilweise weniger frustrationstolerant sind als früher.
Und dann folglich auch weniger resilient später,
ja,
oder?
Genau.
Weil Resilienz ja nicht durch Komfort entsteht.
Genau. Resilienz entsteht durch Herausforderung. Frustrationstoleranz entsteht, wenn Eltern beispielsweise dem Kind nicht alles Schwierige abnehmen. Und ich hatte dieses Bedürfnis hatte ich auch, dass ich unsere Kinder immer beschützen wollte. Also unsere Tochter hat mal, glaube ich, einen Ball in einer Garage, mit einem Ball ein Fenster einer Garage des Nachbarn zerstört,
ja.
Zertrümmert. Und es ging dann darum, wie teilen wir das denen jetzt mit, diesen netten Nachbarn. Und ich hatte die Idee, ich gehe schnell zu denen und entschuldige mich und frage wegen der Versicherung und so weiter. Und mein Mann hat dann gesagt, nein, ich gehe mit der Tochter, aber sie muss klingeln und sie muss sich dann irgendwie entschuldigen.
Und Verantwortung.
Und Verantwortung übernehmen. Und das ist ein Trend heute, den man immer wieder hört von den Lehrkräften, dass sie sagen, Eltern stellen sich vor ihr Kind und behüten es, beschützen es und wollen nicht, dass das Kind vielleicht sogar nicht bestraft wird, aber beschuldigt wird, dass es irgendetwas gemacht hat. Und Kinder, die nie für etwas gerade stehen müssen, die lernen auch nicht, das auszuhalten. Und die sind sich dann gewohnt, dass Mama oder Papa immer da ist. Und man sieht das beispielsweise auch sogar noch an der Universität, dass Erstsemestrige häufig die Mama oder den Papa mitbringen und am erstsemestrigen Tag und dass die dann, der Vater oder die Mutter, die Fragen stellen und nicht die jungen 19- oder 20-Jährigen, die eigentlich jetzt mündig wären und selber Fragen stellen müssten.
Und Eigenverantwortung haben sollten. Ja. Viele Kinder sind heute ja komplett durchgetaktet, also Kita, Schule, Musikschule, Sport, Termine, Förderprogramme und so weiter. Ein riesengroßer Stundenplan. Es bleibt oft kaum noch Zeit für ihr freies Spielen, für das Herumstreunen, das Entdecken. Was geht dabei verloren?
Also wir sind eine Gesellschaft geworden, die terminiert ist. Also auch wir selber, die Erwachsenen, wir sind terminiert. Wir sprechen bei den Kindern von Terminkindheiten, dass sie eben, wie du das beschrieben hast, dass sie durchgetaktete Wochenpläne haben. Was verloren geht, ist, also ich finde das grundsätzlich nicht problematisch. Ich plädiere dafür, dass man nicht kulturpessimistisch ist und sagt, ja, früher hatten wir noch Freiheiten.
Früher war alles
und
besser.
War es besser, es hatte noch viel weniger Autos auf der Straße und dann, die Luft war viel besser und so weiter. Nein, ich will nicht kulturpessimistisch sein. Das Wichtigste ist meines Erachtens, dass man als Eltern versucht zu reflektieren, warum man immer so durchgetaktet ist. Und häufig in unserer Studie war das zumindest so, haben Eltern eben ein schlechtes Gewissen, weil sie arbeiten und weil sie immer ein wenig unter Strom stehen. Und dass man dann versucht, möglichst viel in der Freizeit hineinzupacken. Dann geht das Kind ins Babyschwimmen, dann organisiert man den Judo-Kurs oder es gibt das Rollerblading und so weiter. Und man fährt die Kinder dann in diese Kurse. Und man hat, das ist mir selber so gegangen als Mutter, man hat eine große Angst. Und das ist, dass das Kind kommt und sagt, mir ist so langweilig. Und das habe ich erlebt und das hat mir immer schlechte Gefühle gemacht, wenn eines der Kinder kam und sagte, mir ist so langweilig, was soll ich machen und alle anderen sind fort den Ferien und so und dann habe ich sicher gerade etwas organisiert. Aber aus der Forschung wissen wir heute zur Genüge, dass aus Langeweile eben etwas Kreatives entstehen kann.
Auch wieder ein bisschen in die Richtung Frusttoleranz.
Genau,
oder aushalten,
genau.
Lernen.
Also Langeweile aushalten bringt häufig Kinder auf gute Ideen, dass sie selber etwas organisieren müssen. Oder zum Beispiel Friedrich Nietzsche, der große Friedrich Nietzsche, hat mal in der Fröhlichen Wissenschaft, das ist ein Buch von ihm, hat er geschrieben, Langeweile ist die Windstille der Seele.
Wow.
Und das ist ein wunderbarer Spruch. Und ich denke, wenn ich heute junge Mutter wäre, würde ich Langeweile einmal pro Woche organisieren.
Gerade organisieren.
Also ich meine das so.
Zulassen.
Zulassen, dass ich sage, zum Beispiel Samstagnachmittag oder am Sonntag, zwischen 10 und 12 oder 12 und 2 macht jede und jeder in unserer Familie etwas für sich.
Ja.
Und Mama und Papa stehen nicht zur Verfügung.
Ja.
Das meine ich mit organisieren. Und du musst nicht jeden Tag jetzt Langeweile zulassen. Aber wenn das nur schon mal einmal pro Woche ritualisiert würde, denke ich, dass da sich etwas bewegen könnte.
Ja, ich glaube, ich kann das sogar bestätigen, weil ich bin im Dorf aufgewachsen und wir hatten oft Langeweile und sind daraus sehr kreativ geworden. Also wir haben viel Zeit draußen verbracht, wir sind herumgetobt, wir haben Blümchen gepflückt und verteilt an Nachbarinnen und Nachbarn, gerne im Gegenzug für etwas Süßes.
Genau.
Ja. Genau. Aber uns ist immer irgendetwas eingefallen. Und ich würde gerne wissen, wie wichtig ist es, dass man so unbeobachtete Räume hat?
Eigentlich ist das ganz zentral. Wir sagen ja heute, oder ich bin auch eine Vertreterin dieser Aussage, dass das freie Spielen eigentlich ganz zentral wäre. Und das hat ja in den letzten 20 Jahren mindestens um einen Drittel abgenommen, weil man den Kindern nicht mehr zutraut oder weil es auch baulich oder gemeindepolitisch nicht möglich ist, die Kinder alleine nach draußen gehen zu lassen. Aber eigentlich wäre das Unbeobachtetsein wäre ein ganz zentraler Aspekt. Ich sage immer, das freie Spiel ist eigentlich der Beruf des Kindes. Also wenn Kinder miteinander draußen sein können, ohne dass Erwachsene immer als Schiedsrichter nebendran sitzen. Es ist ja häufig so, ich weiß nicht, ob du schon Spielplatzerfahrung hast.
Noch nicht so viel.
Dass Eltern sofort entscheiden, immer zugunsten des eigenen Kindes, was jetzt da vorgefallen ist, was gut ist oder eben schlecht ist. Und Kinder sind eigentlich heute sie haben fast keine Möglichkeiten mehr, nur mit anderen Kindern zusammen zu sein, und die Erwachsenen nehmen sich auch zurück. Ich meine aber nicht, dass sich Erwachsene immer zurücknehmen sollen, weil es gibt ja eben auch Risikomomente, Gefahrenmomente, und es gibt auch eine Aufgabe für Erwachsene, dass Kinder auch manchmal angeleitet werden müssen zum Spielen, weil manche Kinder können heute gar nicht mehr spielen, weil sie immer Social Media um sich herum haben, weil der Fernseher den ganzen Tag läuft. Und Kindergartenlehrpersonen sagen häufig, wenn ich mal sage, so und jetzt habt ihr eine halbe Stunde Zeit und jedes Kind kann machen, was es will, dass dann einige kommen und sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also die können manchmal mit dem Spielzeug, in diesen Spielecken vorhanden sind, können sie wenig anfangen, weil sie das Spielen eigentlich verlernt haben. Und das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, das ist traurig, weil das ist ja eigentlich, das Kind ist ja eigentlich in dem, ich sage jetzt mal, in der Hochform, was die Kreativität angeht. Das wird ja nachher nicht mehr.
Genau.
Das ist eigentlich schade, wenn man dann schon ausgebrannt ist.
Ja, genau. Ja. Und aber das freie Spielen ist ja etwas, das man als Eltern, als Familie auch zulassen muss, weil die Angst dominiert eben auch dort, dass man denkt, wenn ich mein Kind nicht Dauer beobachte, dann passiert sicher etwas Schlimmes. Und es kann auch sein, dass mal etwas passiert. Also unser Sohn hat mal einen Zahn beim Spielen herausgeschlagen, musste dann, beim Nachbarn war das, musste zum Zahnarzt. Aber ich sage jeweils, oder ich habe mir das dann auch gesagt, blaue Flecken oder eben ein Zahn, das gehört auch zum Aufwachsen. Aber das ist kein Plädoyer dafür, dass ich sage, man kann Kinder einfach generell unbeaufsichtigt lassen. Das meine ich nicht so.
Nein, natürlich. Aber vielleicht als Erwachsener erst in zweiter Instanz, oder?
Genau. Okay. Ja, das finde ich wichtig, weil Kinder sind ja wie Seismographen. Schon kleine Kinder spüren genau, ob du ihnen oder ob du deiner Tochter, sobald sie jetzt grösser wird, ob du ihr etwas zutraust und ob du sie auch unterstützt, dass sie die Welt entdeckt. Eben, ich komme dann immer wieder mit dem Flügelbild und das kommt relativ gut an.
Wann beginnt denn eigentlich diese Selbstständigkeit? Ist das etwas für Teenager oder in welchem Alter entwickeln wir ein Gefühl für Selbstständigkeit?
Also es gibt Kinder, die mit 16 Jahren noch keine Sporttasche packen können, die nicht wissen, wann sie auf den Bus müssen. Es gibt Kinder, die oder junge Menschen, die mit 20 noch nicht selbstständig sind, und es gibt andere, die das lernen und die das teilweise auch sehr früh lernen müssen, weil sie vielleicht in einer schwierigen Familie aufwachsen, weil die Eltern Schicht arbeiten, weil sie kleinere Geschwister hüten müssen. Die Selbstständigkeit beginnt eigentlich schon sehr früh. Also sobald jetzt schon, wenn deine Tochter jetzt kriechen kann, dann ist das ein erstes Stück Selbstständigkeit, dass sie sich von dir wegbewegt. Wenn sie dann marschieren kann, wenn sie laufen kann, entdeckt sie die Welt neu und sieht auch Dinge, die ihr Angst machen. Diese Selbstständigkeit muss man wie einen roten Faden sehen, der sich durchs ganze Leben hindurchzieht. Und irgendeinmal geht es dann auch darum, dass die Kinder Verantwortung übernehmen für sich selber. Und das ist manchmal ein schwieriger Schritt. Dass man dann dem Kind zeigt, dass es auch Verantwortung übernehmen muss. Und es macht das vielleicht dann nicht so, wie es erwartet wird und hat dann vielleicht auch nicht den Erfolg darin, den man sich wünschen würde.
Wenn du heute jungen Eltern einen Gedanken mitgeben könntest, welcher wäre das nach diesem Gespräch?
Ich würde, wenn ich jetzt das von mir aussage, als Mutter, als Forscherin, würde ich sagen, mehr Intuition.
Mehr auf das Bauchgefühl vertrauen.
Und zwar nicht einfach so das Bauchgefühl, wie man es so landläufig verbreitet, sondern Bauchgefühl meine ich auch, dass man sich damit befasst, was man jetzt in dieser Situation tut oder tun könnte und sich auch darüber austauscht mit anderen. Und die Intuition hat leider heute, so wie ich es wahrnehme, in der Familienberatung, in den Elternkursen, hat Intuition eigentlich eher einen schlechten Ruf, dass man sagt, nein, das Intuition, das ist zu billig. Intuition ist kein guter Ratgeber. Aber ich finde, die Intuition ist eben eine sehr wichtige Kraft, dass man auch aus sich selbst heraus ein Gefühl entwickeln kann und professionalisieren kann. Und ich sage das auch in Bezug auf die Lehrerinnen- und Lehrerbildung, dass auch Lehrpersonen mehr Intuition entwickeln müssten und Eltern eben auch. Und es ist häufig so, dass man lieber einen neuen Erziehungsratgeber kauft und dann schaut, auf welcher Seite steht das und das und dann liest man das, was dort steht und dann handelt man entsprechend.
Anstelle,
aber man könnte auch seine eigene Intuition professionalisieren.
Und in sich reinhorchen. Und vielleicht ist ja das genau dann echte Fürsorge, eben auch nicht jedes Hindernis aus dem Weg zu räumen, sondern Kindern zuzutrauen, daran zu wachsen und eine Art Eigenverantwortung zu entwickeln.
Genau, das finde ich sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo es ja auch darum geht, dass wir wissen nicht, wie die Zukunft wird. Die Welt ist so unberechenbar geworden und wir wissen eigentlich fast nicht genau, wie wir Kinder erziehen sollen. Und ich finde diese Selbstverantwortung, die Erziehung zu Selbstständigkeit, zu einem auch zu Frustrationstoleranz, das finde ich ebenso wichtig, wenn ich jetzt etwas plakativ sein darf, ebenso wichtig wie gute Noten oder wie ein Gymiabschluss.
Und für die Eltern auch mehr Mut zur Unperfektion und zu Fehlern, oder? Ich nehme aus diesem Gespräch, mag ich sehr viel mit, vor allem den Gedanken, dass Kinder nicht trotz Herausforderungen wachsen, sondern eben gerade durch
Herausforderungen. Genau.
Liebe Margit, herzlichen Dank für dieses Gespräch und für deine Einblicke. Es hat mich sehr gefreut und ich freue mich auf weitere Gespräche mit dir, weil ich kann hier aus erster Hand die neuesten Forschungskenntnisse in Erfahrung bringen. Das ist super.
Schön, wenn das etwas bringt, weil ich habe, was ich formuliere, habe ich aus unterschiedlichen Quellen. Also ich habe mich natürlich als Mutter immer reflektiert, aber ich habe es auch aus der Forschung und aus vielen Referaten, die ich schon habe. Und es ist mir ein großes Anliegen, das habe ich auch im Deep Dive gesagt, Eltern sind nicht an allem schuld. Also es ist unsere Gesellschaft, die auch den Eltern Angst einjagt. Und das, wenn man sich das zwischendurch mal wieder sagen kann, sich selber, trägt das wahrscheinlich ein wenig dazu bei, dass man weniger ein schlechtes Gewissen hat.
Absolut. Vielen, vielen Dank, Margit. Mehr zu diesem Thema und auch zu anderen Erziehungsthemen findet man auf deiner Webseite unter www.margitstamm.ch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast, kommentiert und bewertet sehr gerne und teilt ihn natürlich auch mit anderen Eltern, Großeltern oder Lehrpersonen. Und nächstes Mal diskutieren wir, Margrit, über das Thema Begabung kennt keine Herkunft, unser Bildungssystem schon. Was steckt dahinter?
Also das steckt meine langjährige Forschung dahinter, dass nach wie vor im Jahr 2026 die Herkunft eine große Rolle spielt auf dem Weg zum Schulerfolg, zum Bildungserfolg. Dass eigentlich, was man sagen kann, sage mir, woher du kommst und ich sage dir, wer du wirst. Das ist übertrieben, was ich jetzt formuliere, aber das Bildungssystem sehen wir bei fast jeder Untersuchung. Das Bildungssystem sortiert Kinder zu den verschiedenen Schulzügen, also Sek A, Sek B, Sek C, Gymnasium, nach mehr oder weniger nach sozialer Herkunft. Es gibt andere, es gibt Ausnahmen, es gibt Kinder, die erfolgreich sind, aber meistens haben die dann Biss und Durchhaltevermögen und Fleiß und manchmal auch einen Mentor oder eine Mentorin. Aber die soziale Herkunft ist wichtiger als das Geschlecht, also die Geschlechtsunterschiede zwischen Mädchen und Buben.
Und dazu erfahren wir dann nächste Folge mehr. Und vielleicht stellt ihr euch heute Abend einmal die Frage, wo könnte ich meinem Kind ein kleines bisschen mehr zutrauen? Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit miteinander.